Ach, Leute, das noch 10-fach lauter, 100-fach stärker, mit Tanz und Marschieren und Jubeln und Hüpfen und Schreien, voller Begeisterung. Der Himmel freut sich und die dämonische Seite fletscht die Zähne vor Zorn und Wut und Hass und kann das nicht verkraften. Wenn wir wüssten, wie die andere Seite es hasst, wenn wir voller Macht, Gewalt, Kraft anbeten, wir würden alles dran tun, um uns zu vergessen, unseren Körper zu vergessen, egal wie wir aussehen. Leute, als ich endlich Befreiung erfahren habe und durch einen langen Prozess der Befreiung durch war, bin ich auf eine John Wimber-Konferenz gegangen in England. Und damals habe ich immer so Sackkleider, so Umstandskleider angehabt, weil ich dachte, da könnte man meine Figur ein wenig besser verstecken. Und dann habe ich dummerweise mir auch mal ein rotes Kleid von der Sorte gekauft. Auch blöd, aber naja. Und ich saß ganz weit vorne und es waren 2000 Leute in der Halle. Und Gott sagt zu mir, tanz. Und ich sage, ja, ich. Ich werde jetzt da vorgehen und tanzen. Und es war echt fetzige Musik. Da konntest du hüpfen, tanzen, springen, jubeln, alles machen. Da habe ich gesagt, nee, Herr, da wackelt der Busen und dann sehe ich doof aus und das Kleid rutscht drauf und runter. Das mache ich nicht, das kann ich den Tänzern sagen, die mit dem guten Figürle, aber nicht mir. Und dann ist plötzlich eine Frau aufgestanden und ich dachte, ach ja, danke. Die hatte so eine Figur und die ging nach vorne und die konnte tanzen. Die hatte da wohl eine Ausbildung mal dafür. Die hat perfekt getanzt, aber es war darstellende Kunst. Kein Mensch hat reagiert. Die blieben alle sitzen und guckten. Und dann kam es wieder ganz laut. Steh auf und tanz. Und dann habe ich gerade gesehen, wie die Frau nett von zwei Männern begleitet wurde, um wieder zu verschwinden. Dachte ich, und jetzt soll ich's wagen, davor zu gehen. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr, vergib mir. Ich tanze für dich und die 2000 Leute können denken, was sie wollen. Und ich bin da ein paar Schritt Richtung vorne gegangen und hab getanzt mit aller Macht und Kraft, die eben mir möglich ist mit meinem Körper. Und 2000 Leute haben angefangen mitzumachen. Und es war der Durchbruch, das Eis ist gebrochen in der Veranstaltung. Und nachher, wie ich rausgelaufen bin, kam eine Frau oder ein Ehepaar auf mich zu. Ach, das war so herrlich. Wir saßen ganz oben auf der Empore hinten. Und als wir das rote Kleid gesehen haben, dachte ich, endlich. Und ich, so kann man es aussehen. Leute, vergesst euch. Vergesst es drumherum. Und betet euren Herrn an. Wisst ihr, David hat getanzt mit Macht, mit Kraft und Gewalt. Und zwar ohne Oberbegleitung. Und da haben einige ganz schön, eine dumme Goschkit. Aber er hat angebetet mit Macht, Kraft und Gewalt. Und dazu seid ermutigt. Fangt an. Es setzt euch frei. Es bewirkt etwas in euch. Es bewirkt etwas gegen die dämonische Schicht. Und wir beten Gott an, der es würdig ist, angebetet zu werden. Mit allen Instrumenten, mit unserem Körper, mit unseren Händen, mit unserer Stimme, mit allem, was wir sind und haben. Ich möchte euch noch ein bisschen das Mund wässrig machen, den Appetit steigern für neue Dimensionen, die Gott, upsla, das war gut, bereitet hat für die, die Hunger nach mehr haben. Die Hunger haben nach neuen Dimensionen, nach Durchbrüchen in ihrem privaten Christenleben und die Feuer empfangen möchten, um zu brennen für Gott und um die anderen anzustecken, um als Lichtträger über diesen Globus zu gehen und als Feuerflacken und andere mit anzuzünden. Ich möchte auf eine alttestamentliche Geschichte eingehen. Da geht es im 2. Könige Kapitel 2. Um Elia, als er entrückt werden sollte. Ich finde die Geschichte faszinierend. Und wir haben die Verheißung, die Prophetien im Land, auf der Welt, dass Gott den Geist des Elia wieder ausgießen möchte. Und wir sind in diesen Tagen, Leute. Vielleicht habe haben wir es noch nicht erlebt oder noch nicht so in der Stärke, wie wir es haben könnten, sollten, dürften. Aber Gott ist dabei, diesen Geist des Elia auszugießen. Dass wir das, was Elia hatte, in unser Leben hineinbekommen, in unser Christsein, in unser ganzes Wirken. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Hey, weißt du nicht, dass der Herr heute deinen Herrn von dir wegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du nicht, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ja, auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ihn ins Wasser. Das teilte sich nach den beiden Seiten, so dass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird es nicht so sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr im Wetter gegen den Himmel. Ich bin begeistert von der Geschichte. Ihr nicht auch? Wir waren doch alle noch nicht wirklich so weit in dieser Dimension drin, wie der Elia es war und der Elisa. Aber ich möchte euch heute animieren, diesem Elisa etwas nachzumachen. Der Elisa hat genau gespürt, irgendwas ist hier am Geschehen. Ich schnall's noch nicht, aber irgendwas geschieht. Und der Elia, der wusste ganz genau, was jetzt kommen wird. Der wusste, dass der Herr ihn heimholen wird, auf übernatürliche Art und Weise. Und er hat in aller Ruhe zu ihm gesagt: Bleib du jetzt hier, ich muss weiterziehen. Aber der Elisa, der wollte unbedingt wissen, was da kommen wird. Der hat nicht nachgelassen. Wir kannten schon mal eine Geschichte im Alten Testament. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Diese Einstellung wäre sehr gut, wenn wir sie uns aneignen würden. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ich gebe nicht auf, bis ich durchgebrochen bin. Und wenn's 10 Jahre dauert, 20 Jahre dauert, 30 Jahre dauert, 40 Jahre dauert, ich gebe nicht auf. Egal was geschieht, egal was es kostet. Diese Einstellung, diese Haltung hatte der Elisa. Und er hat den Elia nicht allein loszappeln lassen. Der ist ganz schön brav, penetrant an seiner Seite geblieben und nicht gewichen. Und ich glaube, dem Elia hatte auch dieser Geist von dem Elisa gefallen. Schließlich und endlich wurden früher die Jünger, die Propheten in Prophetenschulen trainiert. Und da kamen schon die Kinder zu einem Propheten und haben das ganze Leben mit diesem Mann geteilt. Das war die Art des Mentoring, des Coaching, des Trainings, des Zurüstens für den eigenen Dienst. Jesus hat im Neuen Testament nichts anderes gemacht. Er hat vorgelebt, er hat den engsten Kreis seiner Jünger um sich gehabt und hat A gezeigt, wie es geht, hat sie autorisiert, beauftragt, geht hin und tut das Gleiche. Und dann haben sie manchmal ein wenig Mist gemacht, na, hat sie zurechtgewiesen, hat sie aber gleich wieder eingesetzt. Ich meine, wenn man sich vorstellt, der eine, der Petrus, hatte mal echt Blödsinn baut. Und so massiven Blödsinn, dass sogar Jesus dann sagt, weich hinter mich, Satan. Ich meine, das ist ein Zurechtweisen. Habt ihr das schon mal erlebt, dass zu euch jemand gesagt hat, lass mich in Ruhe, du Satan? Wir wären verletzt und bräuchten 10 Jahre Seelsorge und Befreiungsdienst. Und ein paar Verse später sagt Jesus zu Petrus, hey, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Einmal, hey, war ich hinter mich, Satan, aber auf diesem Felsen will ich bauen. Petrus ist nicht liegen geblieben, er war nicht beleidigt, nicht verletzt. Er ist weiter mit Jesus gegangen, weiter nachgefolgt und wurde eingesetzt. Auch eine kleine Lehre noch nebenbei. Elisa hat den Elia nicht verlassen. Er ist weiter mit ihm gezogen. Dann gab's da noch in jeder Stadt, immer wo sie hinkamen, eine ganze Reihe Prophetenjünger, die haben auch von Gott gehört. Die haben gehört und gespürt und kapiert, was da abgeht und haben ihn immer wieder darauf hingewiesen, den Elisa, hey, weißt du nicht, dass heute dein Herr von dir genommen wird? Und er, doch, das weiß ich auch. Vielleicht hat er nicht genau gewusst, wie und nicht genau wo und nicht genau wann und wie viel Uhr, aber er hat's gespürt. Aber er blieb dran. Er hat nicht aufgegeben. Und diese Haltung wünsche ich euch von ganzem Herzen. Mit der segne ich euch. Im Namen Jesu seid gesegnet, diese Haltung zu bekommen. Ich will nicht aufgeben. Ich will dranbleiben. Ich will mit Jesus mitgehen oder mit denen, die mir vorleben. Ich gebe nicht auf. Das hat mich persönlich unwahrscheinlich weit gebracht. Ich bin überall hingeflogen, hingefahren, wo ich wusste, da gibt es etwas und ich brauche es. Und da habe ich mir immer vorne rumgedrängelt und geguckt und dacht, was der hat, will ich auch. Und ich glaube, dass das Gott beantwortet hat oder gesehen hat und gesagt, ja gut, jetzt kriegt es. Ihr kennt die Geschichte von der bittenden Witwe, die Jesus als Beispiel nimmt, wo dann der eine Mann gesagt hat, mei, bevor man die noch der letzte Nerv klaut, da soll sie haben, was sie will. Ich weiß nicht, ob Gott sich auf diese Weise erweichen lässt, aber er spürt, welchen Geist wir da drin haben, welche Herzenshaltung. Und als sie dann endlich am Jordan angekommen waren, der damals wohl noch mehr Wasser hatte wie heute, wollte Elia rübergehen ans andere Ufer. Ich meine, unser Verstand, in Klammern der griechische Geist, würde uns sagen, da müssen wir eine Brücke bauen oder ein Floß basteln oder ein Boot wenigstens, um sicher rüberzukommen. Aber dieser Mann war so davon überzeugt, ich bin ein Mann Gottes mit Autorität, ich habe den Mantel der Autorität umhängen. Und dann hat er den Mantel genommen, hat den so zusammen, wie auch immer, gewurstelt und hat aufs Wasser geschlagen und es teilte sich und dann sind sie souverän darüber gelaufen. Ich weiß nicht, was die 50 Prophetenjünger gedacht haben. Boah, guck doch mal das an. Ich meine, wenn einer von uns heute so handeln würde, das wäre nicht schlecht. Ich meine, bei der Dame kann man ja fast drüber hüpfen, aber bei einem etwas größeren Flüssle müsste man auch irgendetwas mehr Glauben investieren, dass man trockenen Fußes durchkommt. Es ist interessant, dass Gott Männern, Frauen des Glaubens immer etwas in die Hand gibt. Das fängt schon bei Mose an. Gott hat Mose den Stab gegeben. Und dieser Stab war ein Zeichen, ein Symbol von Autorität. Und als, wenn es heißt, dass Mose auf dem Berg stand, mit erhobenem Arm den Stab in der Hand, dann hat das Volk Israel gewonnen. Dann war Sieg auf der Seite von Israel. Wir haben glaube ich, gar nicht so wirklich begriffen, was das für eine Autorität bedeutet, den Stab in der Hand zu haben. Wir wissen es von Königen, von Regenten, von den Royalitäten, dass sie ein Zepter in der Hand haben. Das ist nichts weiter wie auch wieder so ein Symbol für den Stab, für Macht und Autorität. Und Mose hat immerhin ein bisschen mehr Wasser geteilt als wie nur den Jordan. Da ging es gleich ums Rote Meer, war etwas mehr Wasser nach rechts und nach links abgewichen und ein ganzes Volk ging trockenen Fußes hinüber. Finde ich genial. Und dann kommen sie zu dem Punkt, wo es jetzt wirklich langsam heiß wird und der Abschied von Elia näher gekommen ist. Und da fragt Elia seinen Schüler, den Elisa, hey, was wünschst du dir? Was soll ich dir tun? Und da bittet er doch so unverfroren, ich will die doppelte Salbung. Ich will den doppelten Geist, also zwei Anteile von deinem Geist. Das heißt mit anderen Worten, ich will die doppelte Macht, ich will die doppelte Autorität haben, die du hattest. Das ist ganz schön unverfroren. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, dass in Israel es so gang und gäbe war, dass der Erstgeborene immer den doppelten Segen bekam, das doppelte Erbe. Und Elisa war der erste der Prophetenschüler von Elia. Also hat er eigentlich rechtmäßig gebeten. Er will zwei Anteile. Es war dort so üblich, genau. Und hier reagiert, antwortet Elia sehr geistlich. Und da können wir enorm viel davon lernen. Wie oft kommen Leute und sagen, oh, ich möchte die gleiche Salbung wie du, kannst du mir Hand auflegen? Am Anfang war ich so kindlich naiv und im Überschwang der Gefühle. Oh, Herr, segne sie, öffne ihr die Augen, zeig ihr alles, was du mir siehst. Kurze Zeit später kam die Person in die Seelsorge, ich verkraft das Leben nicht. Es sind nicht alle für das vorbestimmt, geeignet dazu. Es ist ein Prozess, um dorthin zu kommen. Und man betet da manchmal wirklich ein bisschen unweise Dinge aus. Aber wir können von Elia lernen, wie er diesem Elisa oder dieser Bitte des Elisa gegenübergestanden ist. Er hat gesagt, du hast ziemlich Schweres erbeten. Aber wenn du siehst, wenn du geöffnete Augen hast in dem Moment, wenn ich genommen werde, dann wird es geschehen. Dieses Zeichen, dass du siehst, ist dafür, dass du deine Bitte erfüllt bekommst. Du wirst die doppelte Salbung, die doppelte Kraft, die doppelte Autorität haben, die doppelte Macht. Aber dann setzt er auch ganz simpel dazu. Und wenn du nicht siehst, dann eben nicht. Ich meine, der ist doch gut aus dem Schneider raus, ne? Elia macht seine Antwort davon abhängig, was Gott tut. Zeigt Gott dem Elisa, wie er abgerufen wird, dann wird's geschehen. Zeigt es ihm nicht, dann wird's eben nicht geschehen. Er gibt nicht einfach. Er überlässt es Gott, was Gott geben möchte. An der Stelle können wir uns überlegen, wie wir segnen, wie wir beten, was wir austeilen. Will das Gott immer genauso, wie es derjenige erbittet und ich eventuell bereit bin zu geben? Ist dieser Mensch im Moment, in diesem Moment jetzt schon dafür reif genug oder nicht? Elia überlässt es voll und ganz Gott. Und dann kommt dieses herrliche Wunder, dass er abgeholt wird. Dieses Sehen können, dieses Geschehen mit geöffneten Augen verfolgen zu können, ist das Eintauchen in eine neue Dimension, in eine neue Dimension des Lebens im Geist, des Dienens im Geist, des Dienens mit geöffneten Augen, mit Kraft und Autorität. Wir alle, also ich gehe jetzt mal davon aus, sehnen uns doch nach dieser Dimension oder nach neuen Dimensionen. Wie oft singen wir mehr von dir, Herr? Mehr Kraft, mehr Liebe, mehr von dir. Beschenk mich in der Weise. Aber wir denken nicht so genau dran, welche Wegstrecken dafür nötig sind. Der Elisa ging bestimmt schon einige Jahre mit dem Elia seines Weges und hat gelernt von ihm den prophetischen Lebensstil, die Gabe, wie man sie einsetzt, wie man lebt und wie nicht. Es ist immer wieder das gleiche Prinzip. Wir sollen zu Jüngern machen, das heißt, wir sollen heilig leben, so wie es Jesus uns vorgemacht hat, dann sollen wir andere mit hineinnehmen. Nichts anderes geschah hier. Und diese Prophetenjünger, die sind nie von der Seite ihres Chefs gewichen. Sie waren bereit zu lernen und nachzumachen. Und dann hat Gott Gnade geschenkt und hat dem Elisa die Augen geöffnet. Traumhaft. Plötzlich hat er geöffnete Augen und sieht, was in der unsichtbaren Welt vonstatten geht. Er hat gesehen, dass feurige Wagen im Lufthimmel da unterwegs sind und dass ein feuriger Wagen herabkommt und den Elia ergreift und er da einsteigen darf, in welcher Form auch immer das geschehen ist. Aber jedenfalls war an irgendeinem Moment der Elia in dem feurigen Wagen und wurde entrückt in den Himmel und war weg. Das muss eine so gigantische Sicht gewesen sein, das zu beobachten. Mit geöffneten Augen zu sehen, diese Chariots of Fire. Und da gibt es Millionen im Himmel. Und die sind entweder mit Engeln als Fahrer oder Gottesmänner, die schon heimgegangen sind. Das ist eins der Fortbewegungsmittel im Himmel, diese feurigen Wagen. Mich begeistert es, zu wissen, dass das da alles geschieht. Diese himmlischen Heerscharen, diese Engel, Kampfengel, Kriegsengel oder die Cherubim und Seraphim, die das Allerheiligste bewachen. Und kleinere Engel, dann die dienstbaren Geister, die auch Gott immer wieder auf die Erde schickt und mal als Menschen sich offenbaren dürfen und irgendjemandem ein liebes Wort zukommen lassen oder eine Prophetie oder hey du, gib jetzt auf mit deiner Bitte, die wird erhört, über das Jahr wirst du einen Sohn gebären. Da kommen die gigantischsten Dinge vor. Manchmal wissen wir gar nicht. Das heißt, wenn wir aufnehmen, wissen wir manchmal nicht, ob wir einen Engel aufnehmen. Das macht das Ganze doch auch schon spannend. Wenn jemand zu uns kommt, wissen wir manchmal, ob das ein Engel ist? Nicht immer. Wenn du das erlebst, ist es echt geschwind sehr überraschend. Ich habe es einmal erlebt, dass ich was sehr Hartes erlebt habe und verzweifelt war und dann da am Boden saß und da kam ein Mann und hat seinen Arm um mich gelegt, das werde ich nie vergessen, und er nimmt so mit der linken Hand meinen Kopf und drückt ihn da an seine Wange und ich denke, ah, oh, der hat einen kratzigen Bart. Und da habe ich so rübergeschielt und denke, boah, hat der schöne braune Augen. Und dann fing er an zu mir zu sprechen. Und hat so beruhigend, liebevoll, ermutigend auf mich eingesprochen. Und dann fragt er ganz lieb, hast du es verstanden? Ich meine, ich hab's verstanden, aber das war einfach zu schön, um wahr zu sein. Und ich sag, ah, war eigentlich gelogen. Aber ich konnte nichts anders antworten. Und er in einer Liebe und Ruhe hat das Gleiche nochmal wiederholt. Und plötzlich war er weg. Und ich fragte die anderen Pastoren, die da für mich gebetet hatten und um mich rum saßen, welcher Pastor war denn das jetzt? Und die waren alle etwas bleicher wie vorher und hatten, aha, einen Mund offen, Augen offen. Das war kein Pastor. Da ich sag, ja, wer war es dann? Ein Engel. Und ich, war es ein Engel? Das war herrlich. Das ist traumhaft. Und da hat Gott so viele von der Sorte, die er um den Globus schickt, um zu dienen, um zu ermutigen und zu helfen. Aber mal auf den Geschmack gekommen mit diesen herrlichen Wesen, dann gefallen einem die Großen auch ganz gut, die dann in diesen feurigen Wagen fahren. Ja, dann war der Elia weg. Was bleibt dann übrig? Dann muss man es halt selber machen, nicht? Irgendwann geht er mal, der Führer, der einen so lang ermutigt hat, gelehrt hat, trainiert hat, dann sagt er so, und jetzt in Liebe schmeißt er dann den Adler aus dem Nest und der Adler muss selber fliegen. Und der Elisa war genau jetzt an diesem Punkt. Der Elia war weg. Und da kannst du auch nicht mehr länger in den Himmel starren. So wie das Volk bei Jesus, was schaut er nach oben? Er wird von dort wiederkommen, aber jetzt ist er weg. Und Elisa weiß, ich habe die doppelte Salbung. Ich habe die doppelte Macht und Autorität bekommen. Denn Elia hat gesagt, wenn du siehst, wie ich gehe, dann wird es dir zuteil. Er hat diesem Wort geglaubt, das der Prophet ausgesprochen hat. Der hat nicht gesagt, das muss ich erst nochmal prüfen und dann muss ich erst nochmal Gott fragen, das muss ich mir selber sagen. Der hat dieses Wort des Propheten angenommen, geglaubt und jetzt danach gehandelt. Und was hat er denn den Elia tun sehen, gerade kurz davor? Dass er seinen Mantel zusammengewurstelt hat und tsching, auf dem Jordan geschlagen hat. Und das Wasser teilte sich und die sind auf die andere Seite. Da war überhaupt kein Grund für den Elia, glaube ich, in Klammer, dass der auf die andere Seite hat über müssen. Der hat, glaube ich, dem Elisa bloß diese Lehre noch am Schluss zeigen wollen. Du hast Macht und Autorität in dem Mantel, in der Robe, in dieser Königsrobe oder in dieser Prophetenrobe, in dem Prophetenmantel, da hast du Macht und Autorität. Das ist eine andere Form von dem Stab des Mose in der Hand, dem Regentschaftsstab. Das hat er ihm nur gezeigt. Vielleicht auch für die 50, die von der Ferne, wie es in der Bibel heißt, zugeschaut haben. Die haben das ja auch noch gesehen. Vielleicht war es auch zum Zeugnis für die. Und Elisa, als erstes, was er macht, ist, er wirft oder zerreißt sogar seinen Mantel. Und dann, oder wirft in jedem Fall weg. Und schnappt sich den Mantel vom Elia, denn den hatte Elia fallen lassen, als er in den Wagen genommen wurde oder einstieg und abfuhr. Und der Elia wurschtelt ihn zusammen, schlägt auf den Jordan, das Wasser teilt sich, Beweis, er hat die Autorität und er latscht da halt wieder zurück auf die andere Seite und geht seines Weges. Ich finde es genial. Er hat es gleich umgesetzt in die Tat, was er verheißen bekommen hat. Er wird herausgefordert zu diesem Glauben und er setzt ihn sofort wieder ein. Wir leben in diesen Tagen heute. Ich kenne Personen, die in den feurigen Wagen schon gefahren sind. Und immer öfter führt Menschen in die Nähe dorthin. Jedem nach seinem Glauben, A, und B, jedem nach seinem Willen. Manche wollen nicht. Für manche ist es zu hoch. Sie wollen nicht. Keiner muss. Keiner muss es. Der Geist des Elia ist da. Wir können geöffnete Augen bekommen. Wir können hören und sehen. Wir haben Kraft und Macht, Wunder zu tun. Wir können in allen Situationen furchtlos leben. Und der Lebensstil dazu ist Heiligkeit. Will ich in diese andere Dimensionen eintauchen, ist der geforderte Lebensstil Heiligkeit. Sehr oft sagen wir, ach, ich würde ja schon glauben. Aber das muss man der Herr schenken. Ach, ich weiß schon, wie Gebet funktioniert. Wenn ich es nicht anders kann, der Herr wird es schon recht machen. Oder, es liegt am Herrn, wenn es nicht geschieht. Ja, ich kann nicht heilen, ich kann das nicht. Das muss der Herr machen. Das ist wieder ein Zahn, den ich ziehe. Ich weiß nicht, wie leer das Gebiss schon ist. Das ist eine Lüge vom Feind. Es liegt nie, nie, nie am Herrn. Es liegt an uns. Und ich sage jetzt nicht, es liegt an dir. Okay, es liegt an dir. Aber sehr oft liegt es an uns. Kollektiv. Wir wundern uns, warum so viele gigantische Wunder in den armen sogenannten Drittländern, Dritte Weltländer geschehen und bei uns nicht. Ich bin schon manchmal verzweifelt, habe gesagt, wieso kann ich denn auf den Philippinen oder Sri Lanka Wunder vollbringen? Ich bin doch die gleiche Person dort. Da bin ich eher noch K.O., weil es so heiß ist und fertig und habe Durchfall und Bauchweh, weil das Essen so komisch ist. Zu Hause habe ich mein eigenes Bett, es ist alles wunderschön und alles okay. Und ich kann es nicht, es geschieht nicht. Es hat mit unserer Nation was zu tun, mit unserer Geschichte und. Aber Gott möchte uns genau da herausrufen, zum Glauben, zum mächtigen, kraftvollen Anbetern zu werden, die das Land einnehmen, die ihn anbeten und groß machen und die dem Feind Land abnehmen und besetzen und freihalten und für den Herrn einnehmen. Es liegt an mir, es liegt an uns. Mach es dir zur Aufgabe, etwas daran zu ändern. Lasst es uns zur Aufgabe machen, etwas zu ändern. In unseren Familien, in unseren Gemeinden. Gott möchte geöffnete Augen schenken. Er möchte uns hineinnehmen in diese neuen Dimensionen. Und da gilt es wirklich, einen heiligen Lebensstil an den Tag zu legen. Und ich möchte einfach mal 4 Punkte nennen, die ganz wichtig da dazu sind. Ganz simple Punkte. Lebe ohne Lüge, ohne Falsch. Werde transparent. Lebe ohne Scheinheiligkeit. Und lebe ohne fromme Schauspielerei. Wir können so viel fromm daher spielen und dahinter ist nichts. Das ist nur eine Fassade, aber es ist kein Gebäude dahinter. Das war ohne Falsch. Also transparent, ehrlich, ohne Lüge, ohne Scheinheiligkeit und ohne fromme Schauspielerei. Wir können uns gegenseitig enorm viel vormachen. Ich kann hier vorn an frommen Lebensstil oder fromme Frömmigkeit oder irgendwas auch schauspielern. Also gute Schauspieler können das. Und wir Christen haben da echt was gelernt. Wie viele haben mal eine Salbung erlebt und lassen es so weiterlaufen. Und drinnen sind sie ausgebrannt und leer und K.O. und haben gar keine Liebesbeziehung mehr. Können nimmer, haben falsche Bedürfnisse, ziehen sich übers Internet die Kinderporno rein und gehen am Sonntag auf die Kanzel, sind ausgebrannt. Wo können sie sich öffnen? Wann werden wir endlich ehrlich? Und wann geben wir endlich zu, so bin ich? Wann stehe ich vorne oder steht jemand vorne und sagt, Leute, ich kann heute nicht, ich hab's nicht, ich bin fertig, ich habe die Schnauze voll, ich bin K.O., ich bin verzweifelt, ich bin verletzt. Wann werden wir so ehrlich? Dann würden wir vielleicht mal die Kanzel freigeben. Und ich hab's erlebt schon, dass ein 8-jähriger Junge nach vorne ging und alle Leiter zurückgewichen sind und ein 8-jähriger 1,5 Stunden gepredigt hat. Und uns liefen die Tränen runter. Das geschieht erst dann, wenn wir wirklich ehrlich werden und merken, ich habe die Salbung nicht. Brutal ausgedrückt, dann mach die Klappe zu und setz dich hin. Darf ich sie offen halten, Herr Jesus, jetzt? Ich fühle mich gerade etwas gefühlt. Also ihr wisst, was ich meine. Werdet ehrlich. Kinder spüren es ganz arg deutlich und viele andere auch. Und die lechzen nach authentischem Leben. Wenn jemand authentisch ist, wo Lehre und Leben zusammenpassen, wenn jemand das wirklich lebt oder ehrlich zugibt, ich habe Fehler gemacht, ich habe Mist gebaut, das war schlimm, das war schrecklich, dann nimmt man denen auch alles andere ab. Seid ermutigt, ehrlich zu werden, zuzugeben, das kann ich nicht, das bin ich noch nicht. Lasst uns füreinander beten an der Stelle, miteinander beten, ringen, kämpfen. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich und führst mich in dieses Leben hinein. Diese Lüge vom Feind ist entlarvt und diese Lügengeister weichen jetzt im Namen Jesu von uns. Und wir setzen Glauben dagegen, es liegt an mir und ich bin entschieden, Das könnt ihr in eurem Geist mitbeten. Ich bin entschieden, alles dran zu setzen. Ich lasse dich nicht, Herr. Es sei denn, du öffnest mir die Augen. Du führst mich in diese neuen Dimensionen hinein. Ich habe Hunger, ich habe Sehnsucht. Mach es so, dass ich es verstehe und mitgehen kann und dass ich nicht zu viel Angst kriege. Sei gesegnet und ermutigt. Gebe nie, 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 niemals auf. Gebe nie auf. Ein Punkt wird dir unwahrscheinlich weiterhelfen, ist Fasten. Ich habe so zu Gott geschrien, ich muss da reinkommen in die Dimension. In mir schreit, lechzt alles danach. Ich muss, Herr Jesus. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, dann faste. Und dann war ich habe relativ viel gefastet, obwohl ich gar nicht so aussehe. Also wirklich mit ein Tag anfangen, 3 Tage, 7 Tage, 21 Tage, relativ oft 30 Tage. Und dann bin ich ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Habe gesagt, so, jetzt mache ich es dir nach, Herr Jesus. Du hast 40 Tage gefastet, das mache ich jetzt auch. Und dann haben alle gesagt, du bist, Leute, wenn man mal wirklich entschieden ist zu fasten, die fromme Umwelt, Pastoren, Leiter, Freunde sind bei mir aufgestanden. Hanoi, das ist übertrieben, das brauchst du nicht. Ach, und du nimmst Medikamente, da darf man nicht fasten. Ich habe nur negativ gehört, mach's nicht, tu's nicht, das ist übertrieben. Du gehst ja noch arbeiten nebenher, da brichst du zusammen, das kann man nicht. Und da habe ich gedacht, na gut, dann 40 Tage sind 6 Wochen, dann gehe halt 3 Wochen arbeiten und die nächsten 3 Wochen nehme ich mir Urlaub und dann wird es schon klappen. Und es hat Spaß gemacht und ich kann euch sagen, ich habe es dann 7 Mal gemacht und jedes Mal am 39. Tag habe ich gedacht, ich sterbe. Wenn ich heute nicht esse, ich bin tot morgen. Und einmal war ich so verzweifelt, da habe ich mich ausgezogen, bin ins Bett wie so ein beleidigtes Kind und habe mir ins Bett gelegt, ich kann nicht mehr, Herr, das ist so anstrengend, ich pack's nicht mehr und bin eingeschlafen und habe vom Essen geträumt. Und es gab ein wunderbares Gericht mit Fleisch und Soße. Ja, ich hab geleckt im Traum. Ich bin aufgewacht, ich hab den Duft nur in der Nase gehabt. Aber ich war satt und am 41. Tag habe ich gesagt, Herr Jesus, ich mach weiter, ich bin fit, es war wunderbar. Leute, es kann sein, dass Gott euch manchmal in ein Esterfasten ruft. Esterfasten ist ein 3-Tage-Fasten ohne Essen und Trinken. Israel war in Lebensgefahr. Und wenn Lebensgefahr ist, gilt es manchmal 3 Tage Esterfasten zu machen. Das ist sehr, sehr hart, da sich durchzukämpfen. Da steht der Körper auf und schreit. Die Emotionen genauso. Und es gilt, sich da durchzuarbeiten. Und bei jedem 40 Tage Fasten kam danach irgendwann, nicht gleich am 41. Tag, aber irgendwann danach, ich wusste gar nicht recht wie und wann und wodurch, merkte ich plötzlich, boah, da hat sich was verändert und man kommt weiter. Von daher seid ermutigt, fragt euren Herrn, wie soll ich fasten? Was kann ich noch dazu tun, um mich da hinein zu arbeiten, geistlich hineinzuarbeiten in diese neue Dimension? Ich bin noch bei diesen feurigen Wagen, mit denen Elia abgerufen wurde. Ich sollte einmal irgendwo predigen und hatte zwar eine Predigt, aber ich war überhaupt nicht zufrieden mit der Predigt. Die Anbetung war sehr schön und ich schrie innerlich zu Gott, Herr, Gnade, das ist nicht das Wort für heute. Schenk mir irgendwas. Und die Anbetungsgruppe hat gerade das Lied gesungen, sende dein Feuer. Und dann haben die Leute gebetet, sende dein Feuer, sende dein Feuer. Herr, schick dein Feuer auf uns. Und in dem Moment hatte ich geöffnete Augen und habe einen solchen feurigen Wagen im Lufthimmel fahren sehen. Ich habe nicht die Straße oder den Weg gesehen, worauf dieser feurige Wagen fuhr, aber der muss auf irgendwas gefahren sein, denn die Räder, da hat's gefunkt, da sind so Funken gesprüht von der Reibung. Und das sah gigantisch aus. Und ich starr dahin. Und das Lied war immer noch, sende dein Feuer. Und in dem Moment kam ein so Funke hierher, hier in diese Magengegend, hat mich hier getroffen. In dem Moment knallte ich auf den Boden und Gott fing an zu reden. Ein Funke von meinem Feuer würde euch umhauen. Ihr verkraftet überhaupt nichts von meinem Feuer. Und ihr schreit nach Feuer. Ich bin ein verzehrendes, heiliges Feuer. Ihr habt noch gar keine Ahnung von dieser Heiligkeit, von dieser Dimension. Aber ich schenke einen Funken heute Abend. Lehre über meine Heiligkeit. Und da habe ich die Predigt geschenkt bekommen, als ich da lag. Und als die Anbetung vorbei war, habe ich mir aufgerabbelt. Danke, Herr. Und hatte eine Predigt. Das ist Gott. Das ist wunderbar. Und dann hatte ich so einen Hunger. Ich will weiterkommen. Ich will weiterkommen. Das Herr, ein Funke ist ja schön und gut. Und von der Ferne so einen feurigen Wagen zu sehen. Aber wie komme ich da näher? Ich habe wieder gefastet. Leute, es vergingen Jahre zwischen diesem einen Erlebnis mit diesem Funken, der mich getroffen hat, und dieser geschenkten Predigt. Und Jahre später gab es wieder ein Erlebnis. Da kam dieser feurige Wagen vom Himmel und da stand eine Person und hat den gelenkt. Und die Haare flatterten, ich werde es nie vergessen. Und ich wusste im ersten Moment, Klammer auf, ich kann da falsch sein, aber das schadet niemand. Ich bildete mir ein, boah, das ist Elia. Leute, wenn ich in den Himmel komme und den Typ sehe und der ist Elia, den umarme ich stürmisch. Kann's kaum erwarten, dem Kerl zu begegnen da oben. Und der kam und erklärte mir ein bisschen mehr über die feurigen Wagen. Und hat gesagt, komm, steig ein. Und da waren zwei Engel, die haben diesen Wagenschlag aufgemacht. Und im nächsten Moment war ich drin und ich hockte mich wie ein kleines Kind ängstlich da hinten rein und habe nur die Geschwindigkeit so schattenhaft mitgekriegt und habe aber die Erklärung von wer auch immer das da war, der den Wagen gefahren hat, bekommen. Und es hat mir so viel Mut gemacht. Es ging dann wieder ein paar Jahre, bis das nächste Erlebnis kam, wo du selbst einen solchen Wagen fahren darfst und dich im Lufthimmel bewegen darfst. Das ist gigantisch. Aber diese Hineinarbeitungszeit in diese Dimension, das, bei mir waren es Jahre, das heißt, bei euch kann es vielleicht Wochen sein, ich weiß es nicht. Aber bei mir waren es einfach einige Jahre. Und auch dieses Einsteigen hat für mich lange gedauert und ich weiß heute noch nicht genau, wie es damals funktioniert hat, denn erst im Wagen bekam ich die Erklärung, wie man einsteigt. Gott muss mich da oder ein Engel oder wer auch immer neiglupft haben mit einer Liebe, finde ich herrlich. Und es gibt vier Stufen, die ich euch weitergeben möchte, wie man sich hinarbeiten kann auf solch ein Erlebnis. Und ich glaube, dass dieses Hinarbeiten auf übernatürliche Erlebnisse nicht nur für einen Chariot, für einen feurigen Wagen gilt, sondern für viele andere Dinge auch. Und die erste Stufe von diesem Wagenschlag, der da geöffnet war, ihr kennt ja diese königlichen Kutschen, da gibt's ja auch verschiedene, ein paar so Stufen, die man hochsteigen muss, bis man einsteigen konnte. Und die erste Stufe war nur Wasser. Und Gott sagt, ja, steig auf das Wasser. Und es war ein ganz komisches Gefühl, auf die erste Stufe dieser Treppe zu steigen. Und es dauerte lange. Gott hat mich so lange auf dieser Stufe stehen lassen und mir erklärt, was er in dieser Zeit, währenddem ich oder dann wir oder du auf dieser Stufe dich befindest, tun können. Es ist das Wasserbad. Das Wort Gottes, das reinigende Wasserbad des Wortes Gottes. Er will Gereinigte, Geheiligte in diesen feurigen Wagen haben. Und da gilt es, durch diesen Prozess der Reinigung zu gehen. Und der ist in dem Fall jetzt, fängt zumindest an, mit dem Wasserbad des Wortes. Geh in das Wort Gottes, lese die Bibel, studiere die Bibel, gehorche dem Wort Gottes. Tu, was da steht. Der Zeitpunkt kam, wo Gott sagte, und jetzt steig eins höher. Und da wollte ich erst gar nicht. Denn diese Stufe, so breit sie auch war und so tief, war nur Feuer. Geläutert durch das Feuer. Gold muss durchs Feuer gehen, um gereinigt zu werden, geläutert zu werden. Und die Bibel verheißt uns, ich will euch läutern wie im Feuer. Das heißt, uns reinigen lassen so von allem Dreck und Schlacke und von allen Sünden, von allem, was Gott nicht gefällt. Und auch auf der Stufe galt es, eine ganze Weile auszuharren. Das geht auch nicht in ein 5-Minuten-Gebet. Das sind Tage, Wochen, Monate. Vielleicht Jahre. Die dritte Stufe hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Es war pures Gold. Die Gunst des Herrn hat eingesetzt. Und dieses Gold, das war so samtenweich. Das fühlte sich traumhaft an, da drauf zu stehen. Und da hat Gott sich offenbart von der Seite her. Ich liebe dich. Ich habe Gunst für dich. Du bist mein Kind. Du bist wertvoll. Du bist angenommen. Ich habe dich geschaffen. Und ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich von Mutterleibe an bereitet. Und ich liebe dich. Ich bin dein Vater. Ich liebe dich. Ich habe alles für dich getan. Meinen Sohn habe ich für dich gegeben. Dass du eine Ewigkeit bei mir sein kannst. In meinem Reich. Vor meinem Thron, wir werden Gemeinschaft haben. Wir werden wieder in diesen Urzustand zurückkommen. Wir werden in der Abendkühle mit dem Vater spazieren gehen. Und da mal so hochschielen, Daddy, du bist gigantisch. So hast du das gemeint? Joi. Hätte ich nie gedacht, ne? Traumhaft. Ich hab dich lieb. Diese Stufe, die hat mir unwahrscheinlich gefallen. Allein auf dieser Stufe auszuharren, hätte schon genügt. Danke, Herr, dass es weitergeht. Die vierte Stufe war ein riesiger, gigantischer, schon geschliffener und oben ganz, ganz glatter Diamant. Und in dem Moment, wo du drauf warst, warst du so erleuchtet und so licht. Und es war das Traumhafteste, was ich bis dahin erlebt hatte, auf dieser Stufe zu stehen. Und da die Worte zu hören, steig ein. Jetzt ist die Zeit. Und dann fahre mit mir. Ich will dich hineinnehmen. Die Bibel verheißt uns, ihr seid versetzt an himmlische Örter. Und das ist nicht ein theologisch-dogmatisches Wissen und ein mit dem Mund reden, ich bin versetzt an himmlische Orte. Sondern es ist wirklich im Geist emporgehoben zu werden. Dass man wie Paulus sagen kann, ich weiß nicht, wo ich mich befand. War ich im Körper, war ich in der Seele, war ich da, war ich dort, war ich im Geist. Ich war im Himmel. Ich war auf dieser Stufe, ich war im feurigen Wagen. Ich wurde von Gott versetzt und von dort bekam ich Weisung. Es gibt viel, viel mehr als wie dieses theologisch richtige Wissen. Ich bin versetzt an himmlische Orte. Gott sagt, hey, ich hab dich so lieb, ich möchte dich näher bei mir haben, punktuell jedenfalls hier, solange du noch Aufgaben hast auf dieser Erde. Ich versetze dich an den himmlischen Ort. Ich zeige dir die Perspektive von mir hier oben und offenbare dir mit diesem Adlerblick mein Herz, meine Liebe, das, was ich mir vorstelle. Das ist Gott, der dich da hochnimmt. Und dann wieder ganz liebevoll hier unten absetzt und sagt, so und jetzt, lauf und renn. Nimm den Mantel, nimm den Stab, schlage auf das Wasser und geh trockenen Fußes hinüber und rette, was zu retten ist. Lass dich mit Philippus Airline versetzen an einen anderen Ort. Du betest hier in Zagelsdorf und in den nächsten 5 Minuten verschwindet vielleicht einer von uns und ist auf den Fidschi-Inseln und spricht dort in Sprachen Karia, Lacha, Katadi, Yada, Machashudi, Yalacha, Sandian und es ist eine Botschaft und die verstehen die Botschaft und entscheiden sich für Jesus Christus und dann eine Stunde später bist du wieder hier. Das ist die Dimension des Elia. Wer da hineinkommen möchte, der strecke sich aus. Ändere seinen Lebensstil und arbeitet sich ein Stück weit hinein. Das Arbeiten klingt komisch. Ich hoffe, ihr versteht mich da richtig. Aber tu alles, was in deiner Macht steht. mir liegt es so am Herzen, dass wir geöffnete Augen bekommen und dass wir mehr von dieser Dimension schmecken und sehen, in die Gott uns damit hineinnehmen möchte. Dass ich da nie schweigen kann. Ich kann immer schweigen an der Stelle. Und ich möchte euch einladen, heute Abend mal einen ganz kleinen Schritt in diese Richtung zu tun. Ich weiß überhaupt nicht, wer für diese Dimension heute Abend reif ist, ob es Gott für heute Abend für jemanden vorhat. Aber ich habe heute Nachmittag im Gebet immer wieder einen feurigen Wagen gesehen. Und es hat mir den Mut gegeben, doch diese Predigt heute Abend zu halten. Und ich weiß, dass am Anfang in manchen Veranstaltungen auch Menschen sind, die dann bloß Wind spüren. Einfach die Geschwindigkeit, dieser Wind, der da bläst. Bei manchen sagt Gott, hey, heb deinen Fuß hoch. Wenn wir so an heute früh denken, wie manche doch Schwierigkeiten hatten gestern Abend mit dem Marschieren. Das ist ein feuriger Wagen, steig mal ein und du kommst nicht rein. Und jemand von vorne sagt, hey, jetzt heb einfach mal deinen Fuß hoch und mach einen Schritt und dann wirst du es erleben. Da kommst du dir noch blöder vor. Ich habe in einer Veranstaltung das gemacht und ein Mann hat am nächsten Tag Zeugnis gegeben. Der hat gesagt, die ist ja sowas von doof da vorne. Ich lupf doch jetzt nicht das Bein wegen der. Bloß weil dies gesagt hat. Und dann hat er gedacht, Herr Jesus, falls du aber das doch just so machen willst, wie die Frau das da vorne sagt, ich lupf mein Bein. Und er hat einen Schritt gemacht und das Bein gehoben und unter Tränen dann Zeugnis gegeben, er war drin. Jemand anders hat gesagt, ich hatte so Angst, dass ich zurückgewichen bin an die Wand hinter und plötzlich sei ein feuriger Wagen vor ihr gewesen und sie hatte geöffnete Augen im Geist und sie wird geschubst. Und sie hat sich umgedreht, denkt, unverschämt, war das die Trinkle wieder? Aber da war niemand, sie war ja hinten an der Wand. Also muss ein Engel sie geschubst haben, als wir jetzt eigentlich nein mit dir. Es gibt die unterschiedlichsten Methoden. Aber lasst uns einfach mal aufstehen. Und wer es möchte und wer es kann, der sagt, Herr, hier bin ich. Nimm mich ein Stückchen weiter, mir entsprechend, meinem Glauben entsprechend. Hilf mir, ich möchte ein Stückchen weiterkommen. Halleluja. Kiaracha shandia ramashundia rachasandia. Kuria lachasadia ramashundia rachasandia ramashundia. Halleluja. Karia lachasandia ramashundia rachasandia. Vater im Himmel, du heiliger, allmächtiger Gott, der du den Himmel und die Erde geschaffen hast, der du thronst und regierst. Für dich sind feurige Wagen was Kleines. Halleluja. Für dich sind die Dimensionen noch so putzig klein. Für uns so gigantisch und überwältigend. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen. Vater, ich flehe dich an von ganzem Herzen. Bitte, bitte, bitte. Nimm du jeden Einzelnen jetzt an deine mächtige rechte Hand. Jeder ist geborgen in deiner Hand und sicher. Und führe jeden Einzelnen weiter. Ob du die Augen öffnest, dein Wille geschehe. Ob du den Wind spüren lassen möchtest, dein Wille geschehe. Ob du Ohren öffnen möchtest, dein Wille geschehe. Ob du die Einladung aussprichst, steig auf die Treppe des reinigenden Wasserbades oder auf die Stufe des Feuers, das läutert. Oder auf die Stufe des Goldes deiner Gunst. Oder auf den Diamanten deiner Herrlichkeit. Oder gar sagst, steig ein, fahre mit mir mit. Dein Wille geschehe. Aber ich bitte dich, Vater. Ich stehe vor dir und liebe dich. Aber, lieber Vater, von ganzem Herzen und flehe dich für meine Geschwister an. Führe sie weiter. Führe sie heute Abend weiter in neue Dimensionen. Heiliger Geist, komm. Wind des Herrn. Yes, Lord.